Hallo, mein Name ist Christian Solmecke und ich bin Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei WBS Legal. Als Professor lehre ich an der CBS International Business School hier im schönen Köln. Viele Zuhörer, die werden mich auch durch meinen YouTube-Kanal kennen. WBS Legal heißt der und hat über 1 Million Abos. Außerdem bin ich Spiegel-Bestseller-Autor und Start-up-Unternehmer. Und in der heutigen Folge erfahrt ihr, ob sich mit künstlicher Intelligenz bereits das Zeitalter der Herrschaft von Maschinen über den Menschen ankündigt oder ob künstliche Intelligenz doch vielmehr schon an uns Juristen und unseren rechtlichen Hürden als Endgegner zu scheitern droht. OMT. Und deswegen braucht die KI immer frischen Content. Und den frischen Content, den gibt's nur von den deutschen und europäischen und weltweiten Urhebern. Nämlich von ein paar Leuten, die noch ihren Grips behalten und keine KI nutzen. Von irgendwelchen Malern, Musikern, Videografen und sonstigen Künstlern. Ja, und von denen wird einfach ziemlich schamlos die Kreativität genommen, um die KI zu trainieren. Und das ist so im Juristischen mit einer der größten Debatten, die gerade geführt wird. Wo geht da die Reise noch hin? Darf man sich als Megakonzern wie OpenAI eigentlich an allem bedienen, was da im Internet so rumliegt?
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Christian, schön, dass du da bist. Christian, lass uns direkt einsteigen. Was sind deiner Meinung nach die Gefahren der KI?
Ja, hallo Mario, danke für die Einladung. Die Gefahren liegen darin, dass die KI uns den Strom abdrehen könnte. Ich kann mir eine KI vorstellen, die in einem Atomkraftwerk der Meinung ist, ich brauche den Strom hier selbst und gib die nicht mehr den doofen Menschen. Dann machen die Türen zu durch die elektrischen Schließsysteme und wir kommen nicht mehr in unsere Atomkraftwerke ein. Oder eine KI entlässt alle Mitarbeiter in irgendeinem Unternehmen, weil sie selber darüber entscheiden darf. Kurz gesagt, eine KI, die Amok läuft. Das ist das, wovor die Europäische Union ganz besonders Angst hat. Und das ist einer der Gründe, warum der AI Act entwickelt worden ist.
Mit dem AI Act reden wir später noch. Wir wollen uns heute vor allem mal so ein bisschen mit rechtlichen Themen beschäftigen. Also ja, die Szenarien kennen wir alle seit gefühlt Terminator, was so passieren kann. Diesen Film gibt es schon sehr, sehr lange. Danach jetzt letztes Jahr vor allem, ich glaube letztes Jahr ging es so los, vielleicht auch schon vorletztes Jahr, kamen die ersten Horrorszenarien, was könnte aus einer KI entstehen. Boah, ja, wir sehen viel Gutes, wir sehen viel Schlechtes, aber heute machen wir mal das Thema Recht. Und ich fange direkt an mit dem spannendsten Thema von allen, Urheberrechte. Es sind so viele Themen, die ich dich gerne fragen will. Ich fange einfach mal mit irgendwas an.
Lass uns gerne noch bei den Gefahren ein bisschen bleiben. Ich meine, das ist okay. Ja, ich bin ja jetzt provokativ eingestiegen, ne? Ich dachte, du willst so ein bisschen bei einem Thema bleiben. Lass uns da gerne noch was bleiben.
Wenn du noch mehr hast, dann zeig mir Beispiele. Ja.
Es ist so, dass die Regelungen der künstlichen Intelligenz dahin gehen, dass die künstliche Intelligenz nicht uns Menschen irgendwie täuschen darf. Da werden wir zum Beispiel sehen, dass man niemals sich ausgeben darf als Mensch, wenn in Wirklichkeit eine künstliche Intelligenz handelt. Das könnte bei Chatbots im Internet zum Beispiel ganz relevant werden in Zukunft. Man möchte eben vermeiden, dass Menschen Vertrauen aufbauen zu einer künstlichen Intelligenz, das so nah ist wie bei Menschen. Und es gab ja beispielsweise sogar ein schlimmes Beispiel, den Völkermord an den Rohingya in Myanmar. Da war es ja so, dass man in Myanmar gar kein Internet hatte und die Menschen, die dort lebten, hatten vor allen Dingen Facebook. Facebook hat das sehr schnell erobert, war kaum Internet da, aber Facebook hatte ihnen das Internet gebracht und die Leute dachten, Facebook sei das Internet. Und der damalige Herrscher hatte etwas gegen eine Minderheit dort. Und das heißt, er hat immer auf Facebook gepostet, wie schlecht diese Minderheit ist, nämlich die Rohingya. Und Facebook hat gemerkt, das wird aber sehr oft gelesen, was der Herrscher in Myanmar dort postet und hat im Facebook-Algorithmus, der eben mit künstlicher Intelligenz trainiert war, dieses Posting immer weiter nach vorne gezogen. Na klar, weil Facebook erstmal darauf getrimmt war, möglichst viel Umsatz zu machen. Und das hat dann dazu geführt, dass es tatsächlich zu Völkermorden kam, dass da ein ganzes Volk gebrainwashed wurde durch KI, nämlich die KI von Facebook, die Dinge nach vorne gezogen hat, die besser gar nicht da hätten stehen sollen, weil es nämlich Fake News von dem Diktator waren, der damals herrschte. Anderes Beispiel, was ich noch mitgebracht habe, da ging es um die Queen, die sollte ermordet werden, die englische Queen, als sie noch lebte. Und auch da war es ein junger Mann in Großbritannien, der wurde von einer künstlichen Intelligenz dazu ermutigt, die Queen zu ermorden. Und immerhin hat das in den Garten des Buckingham Palace geschafft, bevor er da geschnappt worden ist. Der war so ein einsamer Mensch, auch leicht psychisch gestört. Und die KI hat ihn dabei unterstützt, nein, du bist wer, du sollst wer sein, du sollst gelten, und hat ihn dazu aufgefordert, dann da irgendwelche Missetaten zu tun. Also man sieht, da sind schon Dinge, die nicht ganz sauber laufen. Und vielleicht noch ein drittes Beispiel, was ich mitgebracht habe, das ist schon aus dem Jahre 2016. Da gab's den Twitter-Bot Tay von Microsoft. Das war eine der erstlichen künstlichen Intelligenzen, die es überhaupt gab. Da hat Microsoft damit experimentiert. Der hieß X halt noch Twitter. Man konnte diesen Twitter-Bot füttern. Und das hat dazu geführt, dass Tay nur sowas gepostet hat, Hitler was right, I hate the Jews, oder I fucking hate feminists. Was ist also passiert? Dieser Chatbot von Twitter, beziehungsweise von Microsoft auf Twitter, wurde nur trainiert mit entweder rechtsradikalem Scheiß oder mit frauenfeindlichen Inhalten. Ist also nur in eine Richtung trainiert worden. Und wenn man das da reingegeben hat, nur Trainingsdaten einer Richtung, ist auch genau das wieder rausgekommen. Das soll so ein bisschen verdeutlichen, wo aktuell wir Juristen Gefahren sehen, die sich auch in der Vergangenheit tatsächlich realisiert haben.
Interessant, deswegen schön, dass wir da noch tiefer reingegangen sind, weil das, was du zuerst erzählt hast, das sind ja hypothetische Themen, die noch nicht passiert sind. Das sind aber ganz klare Fälle, die schon da waren. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen.
Nee, absolut. Und was sicherlich auch heutzutage schon ein Case ist, der, ich würde sagen, in vielen Unternehmen vorkommt, die sehr beliebt sind, die lassen Bewerbungen schon von KI sichten. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, KI muss ja auch da trainiert werden. Und eine KI könnte beispielsweise denken, okay, wen soll ich hier einstellen? Und dann guckt sich die KI an, wer ist denn in der Vergangenheit besonders häufig eingestellt worden? Und dann lernt die KI vielleicht, naja, in der Vergangenheit sind besonders häufig die Neffen des Chefs eingestellt worden. Ah, die müssen wohl besonders hohe Qualifikationen haben, die Neffen des Chefs. Und jeder Neffe des Chefs wird wieder eingestellt. Klar, wir ahnen alle, warum sind die Neffen des Chefs eingestellt worden, aufgrund von Vitamin B und nicht, weil sie besonders gut waren. Aber der KI würde es möglicherweise nicht sofort checken. Und das ist auch eine große Gefahr, diese Diskriminierung bei Einstellungsverfahren. Überall, wo man sich mit dem AI Act beschäftigt, geht es viel um Bewerberauswahl, um Social Scoring, um die Tatsache, dass wir Menschen von KI in Kasten gepackt werden und ja, vielleicht auch Kreditvergabe. Also die Banken liebäugeln auf jeden Fall damit, dass KI versucht, uns einzuschätzen und uns dann Kredite gibt oder nicht und den Schufa-Score quasi noch besser macht. Also das sind alles Dinge, da müssen wir einfach vorsichtig sein und aufpassen, dass da nichts schiefläuft.
Mega spannend. Ich wollte ja eigentlich zum Thema Urheberrechte kommen als nächstes. Ich würde gerne mal bei diesem AI-Act bleiben, also Stichwort Regulierung. Indem du mir gesagt hast, dass es diesen AI Act, Artificial Intelligence Act, dafür steht das, glaube ich, dass es den gibt, scheint es ja schon Bemühungen überhaupt zu geben, die KI zu regulieren. Gibt es da noch mehr?
Also zunächst mal der AI Act, den gibt es seit dem 1. August 2024 in ganz Europa einheitlich. Der ist nämlich eine Verordnung. Ja, auf europäischer Ebene gibt es Verordnungen und Richtlinien. Richtlinien, die müssen erst noch in Gesetze umgesetzt werden, und Verordnungen, die bringt Europa auf den Markt und die gelten auch in Deutschland wie ein deutsches Gesetz. So, und zwar in ganz Europa. Das ist also ein mächtiges Ding, das kann man auf alle Fälle so sagen, gilt seit dem 1. August. In Deutschland muss das Ganze umgesetzt werden, ich sag mal so, innerhalb der nächsten 2 Jahre. Je nachdem, was man so macht, bei Hochrisiko-KI muss man ein bisschen schneller handeln und bei anderer KI, dann hat man ein bisschen mehr Zeit.
Was ist denn eine Hochrisiko-KI?
Also man muss wissen, dass der AI Act 4 Sorten von KI regelt. Das erste ist eine KI mit unannehmbarem Risiko. Da geht es darum, wenn man die menschliche Entscheidungsfreiheit manipulieren möchte und Menschen zum Nachteil beeinflussen will, so ganz grob gesagt, ist das sowas wie Social Scoring, alles was in unser Sozialverhalten rein, Gesichtserkennung, Live-Gesichtserkennung auf der Straße und so, das ist verboten. Und dann das, wo sich der AI Act am meisten drum dreht, ist Hochrisiko-KI. Da geht es um künstliche Intelligenz, die in kritischer Infrastruktur eingesetzt wird oder im Personalmanagement oder in der Strafverfolgung. Man hatte zum Beispiel mal versucht, die Rückfallwahrscheinlichkeit eines Straftäters mit KI einschätzen zu lassen. Ich meine, das war in Kanada oder in Amerika. Das ist aber mächtig schiefgegangen. Das heißt, da hat eine KI geurteilt über Menschen aufgrund von anderen Straftätern, wie wahrscheinlich ist es, dass der Max Müller künftig wieder jemanden missbrauchen wird, zum Beispiel. Und das soll nicht sein. Das ist Hochrisiko-KI. Es ist zwar möglich, sowas auf den Markt zu bringen, auch KI in der Justiz wäre sicherlich Hochrisiko-KI, aber wenn man sowas auf den Markt bringt, braucht man gewisse Transparenzpflichten. Also das Ganze bedeutet, man muss ganz genau sagen, die Nutzer müssen sagen, dass sie gerade mit KI interagieren und. Und die zweite und die dritte und die vierte Stufe sind noch KI mit minimalem Risiko und mit geringem Risiko. Die sind kaum reguliert. Also der Kernbereich ist auf der Hochrisiko-KI. Auch im Gesundheitssektor, wenn eine KI beispielsweise Röntgenbilder auslesen soll und sagen soll, ob jemand Krebs hat oder nicht Krebs hat, ja, dann ist das Hochrisiko-KI, weil sie echten Schaden am Menschen anrichten kann. Und dann haben wir da auch recht starke Regulierung jetzt im Rahmen des AI Act.
Gibt es da, also du hast jetzt schon relativ viel, ich habe mir die Fragen trotzdem mal so, ich habe mir so einen roten Faden gelegt und kannst du vielleicht mal ein bisschen mehr auf den Inhalt eingehen? Also was genau ist der Inhalt des AI Act?
Also beim Inhalt, da geht es darum, dass man erstmal alle regeln möchte, die mit KI zu tun haben. Interessanterweise nicht nur diejenigen, die KI auf den Markt bringen, wie jetzt OpenAI, sondern auch alle, die jetzt hier gerade zuhören, weil ich wette, jeder, der zuhört, hat AI schon mal genutzt. Es sei denn, du hast diese AI nur im privaten Bereich genutzt, dann bist du raus aus dem AI. Machst du es aber beruflich, bist du voll drin. Könnte ja sein, dass der eine oder andere mal einen Blogbeitrag mit AI erstellt hat. Oder es könnte sein, dass der eine oder andere einen AI-Chatbot auf seiner Seite hat. Naja, und dann sagt der AI Act eben, wenn man so etwas hat, dann muss man klar sagen, dieser Chatbot ist ein AI-Chatbot. Oder wenn ich jetzt Texte rein KI-basiert verfasse, muss ich künftig dann beischreiben, dass es ein rein KI-basierter Text ist. Das machen aber die wenigsten, ehrlicherweise, wäre aber eine Pflicht. Und wenn ich jetzt Anbieter von KI bin, dann habe ich gewisse Transparenzpflichten. Ich muss also sagen, wie ist die AI trainiert worden? Wie arbeitet sie? Mit welchen Daten ist sie trainiert worden und. Die erfüllt ehrlicherweise noch nicht jeder Anbieter. Also ich glaube, OpenAI kann selber schwer erklären, wie das System funktioniert. Aber das sind künftig die Pflichten für Anbieter von künstlicher Intelligenz in Europa und in Deutschland.
Das heißt, wenn ich jetzt, also wir testen gerade so ein bisschen rum mit einem Avatar von mir über HeyGen und 11 Labs mit meinem Ton zum Beispiel Texte einzulesen. Und daraus vielleicht auch Videos zu bauen. Das heißt, wir müssen dann immer dazu schreiben, ich meine, das erkennt man ja auch, dass man sieht, das bin ich, aber ich blinzel nicht in den Videos zum Beispiel. Also das ist schon sehr deutlich, dass ich das nicht selbst bin. Aber nichtsdestotrotz, ich müsste dazu schreiben, dass das ein Inhalt ist, der über AI erstellt wurde.
Absolut. Da ist es tatsächlich so, wie du sagst, da checkt man es im Moment noch. Aber irgendwann wird AI auch besser und dann kann man es wirklich nicht mehr unterscheiden. Ich habe das nämlich auch gesehen, so ein Avatar, mir hat das jemand angeboten, so ein Beantwortungsavatar von Solmecke. Trotzdem, also da, man sieht schon, ich bin es jetzt nicht live. So, es ist sehr ruckelig, sehr abgehackt alles noch und die Stimme ist jetzt auch nur so halb meine Stimme. Aber das ist ja erst der Anfang, ehrlicherweise. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir in 5 Jahren es nicht mehr unterscheiden können und dass dann vielleicht AI so krass meine YouTube-Videos sprechen kann, dass man es eben nicht mehr von den Menschen unterscheiden kann. Das finde ich schon fast ein bisschen spooky. Vielleicht auch ein bisschen langweilig. Ein bisschen langweilig, wenn ich gar nicht mehr die menschliche Kreativität da drin habe, sondern irgendein Roboter, der das macht. Aber vielleicht werden die ja auch noch ein bisschen witziger.
Ich finde das auch interessant. Also ich beschäftige mich seit fast 2 Jahren damit und natürlich am Anfang mit Anglizismen und so weiter. Das war eine Katastrophe. Und das, was jetzt als Resultat kommt, ist schon gar nicht mehr so schlecht. Also das muss ich schon sagen. Also ich glaube nicht, dass das noch 5 Jahre dauert, bis das zumindest jetzt eingesprochene Texte, die abgelesen sind und so weiter. Bei YouTube-Videos, ich kenne ja deine Videos, das ist vielleicht dann nochmal eine Stufe weiter, aber per se, ich glaube, so lange dauert das nicht mehr. Und wenn du bei HeyGen zum Beispiel so ein Avatar baust, da gibt es noch ein paar andere Programme, die das können, dann musste ich tatsächlich, wie so bei so einem Postident-Verfahren, musste ich einreden, dass ich es akzeptiere, dass in meinem Namen, mit meinem Avatar, mit meinem Gesicht hier Videos produziert werden. Ich denke mir dann wieder, okay, das könnte ja eine KI auch bauen, diesen Postident, aber lange Rede, kurzer Sinn, die sind sich, glaube ich, selbstbewusst, was man damit machen kann. Und wir reden jetzt über Gefahren, Christian. Ich sag dir ganz offen, wir haben ja alle Kinder, ja? Und wenn ich mir jetzt überlege, ich habe früher, und das war ja schon immer eine Diskussion, ob man Kinder vielleicht auch mal auf Social Media zeigt und so weiter und so fort. Also Ich habe meine Meinung dazu geändert. Früher war ich da auch lockerer und da kann man mich für verurteilen. Mittlerweile zeige ich meine Kinder nicht mehr, weil man die Stimme klonen kann, weil man das Gesicht klonen kann. Und wenn meine Tochter bei meiner Mutter anruft und sagt, ich brauche Geld, Oma, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass meine Oma, also meine Mutter, auch das Geld rausholt. Und das kann halt auch jemand anderes gewesen sein. Lange Rede, kurzer Sinn, Gefahren gibt's viel. Gibt's da schon irgendwelche Sachen, wo du von weißt, was vielleicht so ganz Hochrisiko ist?
Also zum Glück ist aktuell noch nicht ganz so viel schief gelaufen, das muss ich auch sagen. Also im Moment sind ja alle noch sehr experimentierfreudig und wenn man davon reden kann, dass was schief gelaufen ist, dann sind es vor allen Dingen die Urheber, die gerade sagen, was ist es nicht schief gelaufen? Hier läuft mächtig etwas schief. Man nimmt ja meine Inhalte, um überhaupt eine KI intelligent zu machen. Das heißt, da ist eher so die Angriffswelle, dass man sagt, man greift an seitens der Rechteinhaber, weil KI natürlich nur da steht, weil sie mit ordentlich Gehirnschmalz von uns Menschen trainiert worden ist. Und der KI geht ja gerade auch so ein bisschen der Inhalt aus. Das heißt, das Internet selbst ist ja schon irgendwie leer gegrast worden und jetzt kann sie sich bald nur noch mit KI-Inhalten trainieren. Das ist natürlich, dann kommt irgendwie das Habsburger-Syndrom und dann haben wir irgendwelche, ja, weiß ich nicht, behinderte KI oder weiß ich nicht, was nicht Inzucht-KI, genau, das wäre ja wahrscheinlich so das richtige Wort. Ja, sie lernt von sich selbst und davon kann sie nicht lernen. Wenn alle jetzt nur noch anfangen, KI zu nutzen, wovon soll dann KI eigentlich lernen? Ja, ich sehe doch selber, wir auf unserer Kanzlei-Webseite nutzen auch immer mehr KI-generierte Texte. Wenn jetzt davon wieder die nächste KI lernt, also ich glaube nicht, dass das zu was Gutem führt. Und deswegen braucht die KI immer frischen Content. Und den frischen Content, den gibt's nur von den deutschen und europäischen und weltweiten Urhebern. Nämlich von ein paar Leuten, die noch ihren Grips behalten und keine KI nutzen. Von irgendwelchen Malern, Musikern, Videografen und sonstigen Künstlern. Ja, und von denen wird einfach ziemlich schamlos die Kreativität genommen, um die KI zu trainieren. Und das ist so im Juristischen mit einer der größten Debatten, die gerade geführt wird. Wo geht da die Reise noch hin? Darf man sich als Megakonzern wie OpenAI eigentlich an allem bedienen, was da im Internet so rumliegt?
Das Thema Urheberrechte, da komme ich gleich noch zu. Aber auch tatsächlich so im Vorfeld habe ich ein paar Gespräche mit Usern vom OMT geführt, war auch tatsächlich das, was am meisten, und das Thema Haftung, das habe ich später auch noch dabei. Da würde ich gerne ein bisschen mit dir reden. Ich würde aber gerne noch bei dem AI Act bleiben. Wenn wir über Anwendungs- und Geltungsbereich sprechen, wo genau, also das ist ja immer so eine Frage im Juristischen. Ich bin jetzt kein typischer Jurist, aber so ein bisschen was durch die ganzen Podcasts habe ich gelernt. Wo genau liegt der Anwendungs- und Geltungsbereich von diesem AI Act?
Also, was schon eine Besonderheit ist, dass er nicht nur greift für AI, die hier in Europa produziert und auf den Markt gebracht worden ist, sondern er greift für sämtliche künstliche Intelligenz, die sich irgendwie auf den europäischen Markt auswirkt. Ich habe in der Vergangenheit viele Prozesse gegen Facebook zum Beispiel geführt. Und da ist es immer so, dass die Megakonzerne sich zurückziehen und sagen, was wollt ihr denn? Wir sind ein US-Konzern. Ihr könnt uns gerne in Amerika verklagen, aber da sitzen wir doch relativ safe und machen da Dinge, die man in Europa vielleicht nicht machen darf, weil das Datenschutzrecht hier zum Beispiel viel härter ist. Ja, und das geht nach dem AI-Act nicht mehr, wenn man sagt, nein, sämtliche KI, die hier eine Auswirkung in Europa entfaltet, ist reguliert. Und wenn man dann eben so eine Hochrisiko-KI auf den Markt bringt, dann muss man auch die ganzen Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen, die das hier eben nach sich zieht, wenn man künstliche Intelligenz auf die Märkte bringen will. Also bin ich ganz froh drüber, dass wir da gesagt haben, Amis, ihr könnt euch nicht in eurem Amerika verstecken, sondern wir regulieren euch auch hier, wenn ihr ja groß in unsere Märkte einsteigt.
Was passiert denn bei einem Verstoß? Beziehungsweise wer kann denn dagegen verstoßen? Du hast ja vorhin von Nutzerseite, aber auch von Anwender, von Herstellerseite gesprochen, wenn ich es richtig, oder weiß ich mal, wie du es betitelt hast. Aber was passiert denn dann? Was ist denn möglich?
Verstoßen können natürlich viele, alle, die vom AI Act umfasst sind, das heißt alle, die eine KI anbieten, die eine KI betreiben, die eine KI nutzen, so, die können alle gegen die Regulierung verstoßen. Du als Otto-Normalverbraucher in einem kleinen Unternehmen musst vor allen Dingen diese Transparenzpflichten beachten, darfst nicht so ohne weiteres deine Kundendaten da reinwerfen, aber das ist eher eine Thematik des Datenschutzrechts hinten raus. Aber wenn du dann Fehler machst, dann drohen dir 30 Millionen Euro Bußgeld. Das klingt jetzt erstmal noch nicht so viel, aber jetzt wird's teuer. Oder, wenn es höher ist, 6% des weltweiten Jahresumsatzes. Und da sage ich mal, keine Ahnung, wahrscheinlich macht irgendwie so ein Es gibt schon Konzerne, die machen eben ein paar hundert Milliarden Umsatz. Wenn du da 6% von hast, bist du auch bei hohen Dimensionen jedenfalls. Also insofern kann das richtig teuer werden.
Ich habe das Thema Urheberrechte, Haftung und Datenschutz mitgebracht. Ich fange mal mit dem Thema Urheberrechte an, weil du es eben schon angesprochen hast. Eine große Diskussion: darf sich ein Unternehmen wie OpenAI und so weiter an den Inhalten ergötzen oder die nutzen? Und du hast dann auch direkt gesagt, ja, was ist denn, wenn jetzt eigentlich die KI sich weiter trainiert auf bereits durchschnittlichen KI erstellten Inhalten, wo wir ja dann gar nicht wissen, wem die eigentlich gehören. Ich fange mal anders an. Dürfen Vorlagen zum Lernen der KI genutzt werden? Und was ist so eine typische Vorlage?
Ja, die typische Vorlage ist alles, was du im Internet findest. Also Webseiten, Texte, Bilder. Und da haben wir interessanterweise eine Ausnahme in unserem deutschen Urheberrecht. Und die sagt, dass zu Data Mining Zwecken, das Verarbeiten solcher Werke erlaubt ist. Und darauf berufen sich aktuell die Betreiber von künstlicher Intelligenz. Die sagen ja, wieso? Wir haben hier Data Mining und wir verarbeiten Inhalte, urheberrechtlich geschützte Inhalte. Also ist das auch erlaubt, was wir hier tun. Aber man muss wissen, dass man dieser Verarbeitung widersprechen kann. Das heißt, als Urheber kann ich sagen, ja, ich weiß, dass man zu Data Mining Zwecken meine schönen Bilder, meine Texte, meine Musik als Trainingsvorlage nehmen kann. Aber ich widerspreche hiermit. Und da gab es jetzt einen Streit, der ist auch vom Landgericht Hamburg, das ist so das erste AI-Urteil, das ist gerade vor ein paar Monate alt, ausgetragen worden. Wo kann ich widersprechen? Und da war so ein Fotograf, der hatte in seinen AGB widersprochen. Im Übrigen, alle Bilder, die ich hier auf der Seite habe, darf AI nicht zu Trainingszwecken nehmen. Und da haben die Betreiber von dieser AI, das war so eine AI-Modell, was Open Source sein soll, Lion heißt das hier, die haben gesagt, naja, wie sollen wir das denn checken? Du hast deine ganzen Bilder auf der Website und in den AGB steht drin, nicht zum Maschinentraining dürfen die Bilder genutzt werden. Das kann man ja gar nicht verstehen. Und hat das Gericht gesagt, an Landgericht Hamburg, doch, AI kann sowas verstehen. Das heißt, die Roboter müssten dann auch immer die AGB crawlen, durchlesen, verstehen. Ah, ich darf das nicht nutzen. Und dann darf man es auch nicht nutzen. In dem zugrunde liegenden Fall war es aber so, das war ja nicht nur getrainiert zu kommerziellen Zwecken, sondern zu wissenschaftlichen Zwecken. So, und dann kann man nicht widersprechen. Also dann kann eine KI alles nehmen, was sie findet. Zu wissenschaftlichen Zwecken kannst du nicht widersprechen. Und wenn es im Internet ist, können die es auch nehmen. So war dann die Lösung von dem Fall, der jetzt gerade entschieden worden ist.
Das heißt, wenn ich jetzt sagen will, der OMT darf seine Inhalte nicht, die KI darf das nicht nutzen, dann schreibe ich das in meine AGBs, dann dürfen die das nicht nutzen.
So die Meinung des Landgerichts Hamburg, genau. Jetzt kommt die praktische nächste Frage. Macht der Crawler von OpenAI das, dass der sich alle unsere AGB durchliest und dann eben nicht crawlt? Ich sag mal Pustekuchen. Also zu 99,9% tun die das nicht. Die crawlen einfach, scheißegal, ne? Und zwar jeden Tag und trainieren damit und sind froh, wenn OMT mal wieder was veröffentlicht hat, dass sie wieder neuen, frischen Input an Trainingsdaten bekommen, weil sie eben viel zu wenig Trainingsdaten aktuell noch verfügbar haben. Das wird eine Herausforderung. Das musst du erstmal bewiesen bekommen, dass die auf deiner Seite waren und was sie sich da genau gezogen haben. Theoretisch sollen die Modelle ja so offen sein, dass das im Rahmen der Transparenz dann offengelegt werden muss, aber na, das ist auch mehr Wunschdenken als Realität.
Ich finde das ja immer, also ich habe ja nochmal einen anderen Blick auf die Sache. Ich bin ja von Haus aus SEO. Auch wenn ich das jetzt eigentlich kaum noch praktiziere, weil ich ja ein Unternehmen leiten muss, aber so ein bisschen beschäftige ich mich natürlich immer wieder damit. Und wir SEOs schreien natürlich jetzt, wenn die Google-Suche jetzt immer mehr Gemini-Ergebnisse drin hat oder ChatGPT jetzt eine Suchmaschine wird, wir kriegen immer weniger Traffic. Für was soll ich denn jetzt eigentlich noch Inhalte liefern? Ja, natürlich kann ich auch andere Kanäle wie E-Mail-Marketing und so weiter, aber dann gebe ich mir vielleicht nicht mehr so viel Mühe, dass ich lange, ausführliche, tiefe Texte schreibe, sondern halt die Sachen, die über Social Media oder über E-Mail funktionieren, die meistens kurz und prägnant sind. Heißt, es kommen weniger Inhalte rein und dementsprechend weniger hat die KI ja auch, um weiter zu trainieren. Das ist so ein kleines Henne-Ei-Problem und in meinen Augen, und die Frage ist, wo führt das hin? Hast du eine Idee dazu? Also beschäftigst du dich auch mit so?
Ja, das ist also ehrlich eine ganz SEO-lastige Sicht, muss ich sagen. So würde ich nie denken. Also ich würde immer denken, ich muss doch auf meiner Kanzlei-Webseite die optimale Erfahrung für den Mandanten bieten und die muss besser sein als das scheiß kleine Snippet, was die Google-Suche vorne rausschmeißt. Da muss sozusagen aufbereitet mit Bullet Points, mit Video, mit vielleicht noch Audio und allem, was das Herz begehrt, für den Mandanten klar und unmissverständlich zu lesen sein. Beispielsweise, was muss ich machen, wenn ich eine Abmahnung bekommen habe? Was sind die ersten Reaktionen? Soll ich die Unterlassungserklärung unterschreiben oder soll ich sie besser nicht unterschreiben? So würde ich es weiterhin sehen, dass geiler Content immer noch gut gelesen wird und dass da die kleinen Snippets nichts taugen.
Muss
ich
auch
sehe allerdings... Ja, genau. Ich sehe nämlich mein eigenes Nutzungsverhalten. Bestes Beispiel, ich hatte letztens echt 8 Wochen lang Husten. Ja, ich habe diesen scheiß Husten nicht losgekriegt und habe dann gegoogelt, wie stoppt man Husten. Und ich war es dann immer leid, habe es dann bei Copilot reingegeben, weil ich nicht richtig weiterkam. Und sofort kamen die 3 unterschiedlichen Hustenstopper. Die einen setzen am Gehirn ein und schalten den Hustenreiz da aus. Die anderen scheinen deine Lunge zu beruhigen und der dritte macht noch irgendwas, was ich jetzt wieder vergessen habe. Sofort hatte ich alle 3 Sorten Hustenblocker, habe mir direkt alle 3 bestellt und im Selbstversuch ausgetestet und irgendwie der letzte, der war es oder es war einfach nur die Zeit, dass der Husten dann wegging. Aber ich will mit dem Beispiel nur sagen, normalerweise hätte ich mich jetzt stundenlang hatte ich auch erst auf irgendwelchen Webseiten eingelesen, die dann teilweise auch echt technisch waren. Und ich wollte eigentlich nur sagen, welche Arten von Hustenblockern gibt's? Und sofort hat mir Copilot das Treffsicherste angezeigt. Und es gibt mittlerweile kaum einen Tag, wo ich nicht mit Copilot irgendwas suche. Ich suche kaum, also ich würde mal sagen, fast schon 50-50. Weil ich ja oft einfach nur irgendwas wissen will. Und da ist Copilot ziemlich gut. Also auch bei juristischen Themen sind die gar nicht so schlecht, wenn es etwas ist, was allgemein bekannt ist, wie beispielsweise, wie viele Punkte gibt's in Flensburg, wenn ich 35 km/h außerorts zu schnell gefahren bin. Das müsste ich mir jetzt relativ mühsam oder auch nicht, aber gut, bräuchte ich vielleicht 2 Minuten zum Ergoogeln, Copilot 10 Sekunden. Also ist schon echt eine andere Liga.
Ja, spannend.
Aber gemein ist doch, woher hat denn Copilot dieses, in Anführungsstrichen, Wissen? Hat's ja nur, weil irgendwelche Leute das mal niedergeschrieben haben und dies dann im Wesentlichen kopieren. Sie kopieren es natürlich nicht, sondern der Algorithmus funktioniert anders, über Statistik, ja, aber irgendwie ist es unfair. Es ist jetzt mal sehr unjuristisch gesagt.
Dann stelle ich jetzt die Frage, verletzt das Werk der KI Urheberrechte der Ursprungswerke, ja oder nein?
Ja, wenn es 1:1 Dinge des Ursprungswerks wiedergibt im Sinne einer Kopie. Wenn ich aber KI mit meinem laienhaften Verständnis richtig verstanden habe, dann machen die keine Kopie, sondern errechnen immer die Wahrscheinlichkeit, was der nächste Buchstabe sein wird. Das heißt, wer leitet OMT, dann kriegen die als höchste Wahrscheinlichkeit den Vornamen M, als zweithöchste Wahrscheinlichkeit den zweiten M und zwar A. A ist dann der nächste Buchstabe. Dann rechnen die aus, dann ein R, dann ein I, dann ein O, dann ist man schon bei Mario. Aber alles nur aufgrund von Wahrscheinlichkeiten, was wohl der nächste Buchstabe sein wird. Und ist das jetzt eine Kopie des Wortes Mario oder eine neue Herleitung des Wortes Mario? Das ist wirklich freakig und wir die Juristen diskutieren das. Die KI-Forscher sagen, nö, ist keine Kopie, ist einfach aufgrund von statistischen Wahrscheinlichkeiten sagen wir, wer ist Chef beim OMT? Mario Jung und ist einfach zusammengesetzt aus, der erste Buchstabe, der am allerwahrscheinlichsten ist das M. Der zweite Buchstabe, der am allerwahrscheinlichsten ist das A. Und so ist das entstanden. Wir haben nicht das Wort Mario Jung kopiert, sondern wir haben aus Wahrscheinlichkeiten das wieder neu zusammengesetzt. Also vielleicht ist das aber auch nur eine Definitionsfrage und es ist am Ende doch eine Kopie.
Ja. Ich habe dann jetzt einen kleinen Gag
vor. 1:1 ist aber selten, muss ich sagen. Also man sieht es sehr selten, dass 1:1 was kopiert wird von KI.
Ich stelle dir gleich eine Folgefrage, aber ich habe gerade deine Antwortzeit genutzt und habe Copilot aufgerufen und habe diese Frage gestellt, wer leitet den OMT? Und das muss ich jetzt ganz kurz vorlesen. Derzeit wird der OMT in Klammer Online-Marketing-Treff, was schon falsch ist, von Franz Riedel geleitet. Er ist Head of DACH bei Intuit Mailchimp und verantwortlich für den Geschäftsausbau des Konzerns in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die URL ist www.omt.de. Okay, das ist mir neu. Zeigt, dass da definitiv noch eine gewisse Fehlerquelle drin ist. Ein kleines Schmunzeln gehört dazu.
Oder du liegst falsch und weißt nicht, was in den letzten Minuten passiert ist. Du bist deines Amtes enthoben worden.
Ja. Das wird sein. Ich bin irgendwann auf einem Clubtreffen von einem unserer Abend-Events gefragt worden, Mario, hast du eigentlich Angst davor, dass die KI dir deinen Job wegnimmt? Und meine Antwort war nein. Wenn die KI mir meinen Job wegnimmt, dann lehne ich mich zurück und lasse die KI sehr gerne arbeiten. Also, wenn die gut genug ist, dass sie das irgendwann kann, sehr gerne. Ich hätte kein Problem damit, Zeit zu haben.
Ich musste letztens einen einfachen Mietvertrag machen. Dann habe ich mit Claude von Entropic experimentiert und gesagt, hier kannst du mir einen einfachen Mietvertrag, Wohnraummietvertrag, war nichts Besonderes machen. Und stell mir bitte alle Fragen, die du wissen musst für so einen Mietvertrag. Ja, und dann hat er mich dadurch geführt. Danach hatte ich einen echt guten Mietvertrag, den ich mir dann nochmal durchgelesen habe, gegengecheckt habe. Das kannst du so schnell gar nicht selber machen. Ja, wir hatten früher so Formularhandbücher, die werden bald passé sein. Das heißt, auch ich glaube nicht, dass KI mir meinen Job wegnehmen wird, aber ich nutze täglich mehr Artificial Intelligence, um den Job schneller erledigt zu bekommen. Und dann wird es auch wieder günstiger für die Mandanten.
Das ist richtig. Ich bin gerade dabei. Wir haben ja eigentlich gar keine Zeit. Wir haben beide Folgetermine, aber ich finde es jetzt irgendwie gerade lustig. Ich habe gerade ChatGPT gefragt, wer leitet den OMT? Da kam die richtige Antwort. Ich wollte gerade noch Perplexity ausprobieren, aber ich stelle dir jetzt lieber erstmal die nächste Frage. Du hast uns jetzt erklärt, ob die Urheberrechte verletzt werden. Die Frage ist jetzt, wenn die KI etwas produziert, wem gehören denn die Rechte an dem Werk?
Gar keinem. Das ist der Witz. Nein, jetzt mal ohne Flachs. Tatsächlich, das Erstellen eines Werkes ist ein schöpferischer Prozess, der erstmal nur Menschen vorbehalten ist. Und wenn kein Schöpfungsprozess da ist, dann gibt's auch kein Werk, was geschützt würde. Das heißt, wenn ich einen einfachen Prompt habe, male mir ein Bild eines Kindes mit einer Katze, dann ist das Bild nachher nicht urheberrechtlich geschützt. Dann nehme ich das, tue es auf meine Webseite, kann aber jeder andere auch nehmen. Was anderes könnte es sein, das ist so meine aktuelle juristische These, wenn ich ordentlich Gehirnschmalz in einen Prompt reingesteckt habe, dann würde ich sagen, ist der Prompt vielleicht urheberrechtlich geschützt. Also da bastelt man ja manchmal schon 20, 30 Minuten, eine halbe Stunde und das geht dann auch über das übliche Maß hinaus. Dann könnte das Werk urheberrechtlich geschützt sein. Aktuell ist aber nicht vorgesehen, dass irgendwelche Bilder oder Texte, die von KI erstellt werden, irgendwie Urheberrechtsschutz genießen würden, weil sie eben keine Kreation menschlicher Schöpfung sind. Es sei denn, man sieht KI so an wie einen Bleistift, mit dem man dann ein Bild malt. Das finde ich aber ein bisschen, also dann wäre es ein Werkzeug, dann wäre die KI nur das Werkzeug. Ja? Und dazu kommst du allerdings nur, wenn du gut prompten kannst. Und dann wird die KI zum Werkzeug. Kannst du aber nur so mäßig prompten, dann sage ich, dann hat hier gar keiner Kreativität reingesteckt. Auch wenn vermeintlich ein tolles Gemälde rauskommt. Aber der Prompt-Prozess am Anfang, der war relativ unkreativ. Und deswegen gibt es dann gar keinen Urheberrechtsschutz. Hast du keinen Schutz auf die Sachen. Da musst du noch die Nutzungsbedingungen der Plattform lesen, der künstlichen Intelligenzplattform, also OpenAI. Manchmal lassen die sich noch Rechte am Output einräumen, um eben wieder ihre Systeme trainieren zu können. Das müsste man dann nochmal schauen im Einzelfall.
Dann ist der Weg rüber zur Haftung. Wer haftet denn dann für das Werk der KI?
Das ist interessanterweise im AI-Act gar nicht geregelt worden. Das haben die mal geflissentlich rausgelassen. Man hat gesagt, ach, das sollen die verschiedenen Länder nach ihren jeweiligen Haftungsregeln machen. Das ist also bei uns im Zivilrecht. Und danach würde jetzt der Nutzer von künstlicher Intelligenz, der irgendwie Schaden anrichtet für sein fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln, haften. Aber man sieht auch, ist ja ganz schön blöde, wir haben hier in allen möglichen Ländern Europas andere Haftungsregime. Das heißt, wir brauchen eine Richtlinie. Und da basteln die gerade dran. Eine EU-Richtlinie zur Haftung von KI. Die ist im September 2022 in den Entwurf gelangt. Und da gibt's gerade ein Gesetzgebungsverfahren. Und dort wird eben es vor allen Dingen darum gehen, dass man den Bürgern Beweiserleichterungen gibt, dass die KI einen Fehler gemacht hat, weil man nämlich selten checken kann, was passiert ist bei der Verarbeitung der KI. Es kriegt keiner bewiesen, dass eine KI hier irgendwo einen Fehler gemacht hat, wenn beispielsweise, ja, weiß ich nicht, ein Auto, bei Auto gibt es ja extra Regeln für, beispielsweise hätte jetzt irgendeinen Roboter, einen Saugroboter mit künstlicher Intelligenz und der fährt dann die Treppe runter. So, dann könnte man argumentieren, ja, lag kein Fehler in der KI vor. Aber da wird es dann nachher so sein, man wird eine Vermutungsregel aufstellen. Wenn der Schaden typisch ist für den Betrieb dieser künstlichen Intelligenz, dann wird vermutet, dass es wohl die künstliche Intelligenz war. Das ist noch sehr abstrakt formuliert. Aber man bastelt halt daran zu sagen, ja, wir müssen die Betreiber von KI leichter in die Haftung nehmen können. Im Moment können die sich immer noch rausreden, wir wissen doch selber nicht genau, was da passiert ist. Also insofern möchte man da einen einheitlichen Rechtsrahmen schaffen. Da sind es die EU gerade dran, befindet sich aber noch im Gesetzgebungsprozess. Und solange müssen wir noch mit den Regeln unseres allgemeinen Zivilrechts hier in Deutschland Vorlieb nehmen. Klappt aber auch, wenn dir da jemanden Schaden anrichtet, kriegst du den auch ersetzt. Du musst halt nur beweisen.
Hast du eine Idee, wie lange sowas dauern kann, bis das da ist?
Also, das kann noch 2-3 Jährchen dauern. Jetzt sind erstmal alle froh, dass wir die künstliche Intelligenzordnung haben, den AI Act. Da gucken jetzt alle drauf, wie der sich in der Praxis bewährt. Da müssen hier in Deutschland überhaupt erst noch die Regulierungsbehörden geschaffen werden oder Aufsichtsbehörden. Man möchte das eventuell bei den Datenschutzaufsichtsbehörden aufhängen, die dann gucken, ja, setzen die Unternehmen AI so ein, wie sie es einsetzen dürfen oder nicht. Ja, da ist man dran und ich glaube, dann wird man danach so wahrscheinlich so eher so 2026, 2027 dann solche Haftungsregulierungen sehen. Und da müssen die Betreiber möglicherweise auch mit ran. Dann muss OpenAI auch mit in die Haftung genommen werden, wenn deren Systeme hier größere Schäden anrichten. Finde ich aber auch in Ordnung. Ich meine, die machen ja auch Milliardenumsätze. Also müssen sie dann vielleicht auch einen Kopf dafür hinhalten, wenn da irgendwie was schiefläuft.
Ich finde das spannend. Ich habe immer Angst, wenn das noch 3 Jahre dauert, dass der Stand, der dann rauskommt, gar nicht mehr der Zeit entspricht.
Ja, habe ich auch. Das geht gerade so rasend schnell. Du brauchst eigentlich eine Rechts-AI, die jetzt rechtlich so geil ist, dass sie das alles überwacht und schnell Gesetze macht. Ja, anders wird es kaum gehen wahrscheinlich.
Aber denk dran, das ist eine Hochrisiko-AI. Die muss auch wieder.
Das wäre eine Hochrisiko-KI. Die wäre sowas von reguliert, das glaubst du gar nicht.
Okay, dann lass uns doch das dritte geile Rechtsthema besprechen, das Thema Datenschutz. Du hast es gerade schon angesprochen. Inwieweit ist denn die DSGVO hier anwendbar?
Ja, volle Pulle. Also kann man ganz klar so sagen, das ist so, wenn ich berate in Sachen künstliche Intelligenz und Recht, dann zu 90% aktuell in Datenschutzfragen. Es geht darum, dass die Unternehmen in Deutschland gerne ja beispielsweise Telefongespräche mit den Kunden aufzeichnen wollen, transkribieren wollen oder Meetings aufzeichnen wollen, transkribieren wollen. Und da spielt dann die Datenschutzgrundverordnung immer mit rein. Und der wichtigste Tipp, es gibt ein Richtlinienpapier der Datenschutzkonferenz der Bundesländer aus März, meine ich, 2024. Also ganz recht aktuell. Also Leitlinien DSK KI. Und da steht drin, wie man KI datenschutzkonform einsetzen kann. Also wichtig ist zum Beispiel, dass ich jetzt nicht zu OpenAI, die ja ihre Server in Amerika habe, deutsche Kundendaten reingebe. Das wäre jetzt No-Go, kannst du nicht bringen. Dann geht es darum, dass eigentlich Kunden eingewilligt haben müssen, wenn man ihre Daten in eine KI packt. Ja, das heißt, du müsstest schon bei Kontaktaufnahme mit den Kunden regeln, dass AI ihre Daten verarbeitet. Und da muss man auch die Zwecke regeln, warum man von den Kunden diese Daten wieder verarbeitet. Da geht es auch immer um das Thema Transparenz. Das ist das Schwierigste. Man muss also den Menschen darlegen, womit KI trainiert worden ist, wie die Daten verarbeitet werden. Und das kann eigentlich aktuell überhaupt keiner. Also wenn du auf das Thema Transparenz gehst, da scheitert eigentlich jede KI-Anwendung der Welt gerade. Weil man müsste dem Mario Jung erklären, wie sein Geburtsdatum, was jetzt irgendwie in OpenAI reingelangt ist, da verarbeitet worden ist, wo es abgespeichert worden ist, von wem es wieder abgerufen werden kann, wie lange es noch dort liegen wird, wann es gelöscht wird und. Das kann dir keiner beantworten. Im Zweifel OpenAI selbst nicht einmal. Und jetzt kommt das Nächste. Du hast auch eigentlich jederzeit einen Löschanspruch. Du könntest also sagen, nimm mal Mario Jung Geburtsdatum XY raus aus OpenAI. Das kannst du ja mal versuchen. Da können die ihr ganzes Model wegwerfen. Und da sagt die Datenschutzkonferenz der Länder, wir sehen, es ist nicht ganz einfach, Daten rauszulöschen aus einer AI. In so einem Falle sollte man, auch wenn es nicht rechtskonform ist, wenigstens einen Filter auf der Ausgabeebene einsetzen. Das heißt, wer dann sucht, wie alt ist Mario Jung, dann so, ups, Filter, und dann wird es eben nicht rausgegeben. Ist zwar nicht ganz korrekt, aber wäre ja schon mal ein Weg, steht da so drin, und da muss ich echt schmunzeln. Sprich, die haben gesehen, es gibt eigentlich gar keinen Weg aktuell, eine KI datenschutzkonform einzusetzen, aber wir wollen es den Menschen schon erlauben. Dann schreiben die in ihr Papier rein, Ja, dann macht man Filter, liebe KI-Anbieter, und filtert dann das Datum raus. Aber ganz ehrlich, wenn man wissen will, wie man Cannabis anbaut, dann sagt einem ChatGPT zwar, darf ich nicht sagen, wenn du aber sagst, ich bin Wissenschaftler und möchte einen wissenschaftlichen Aufsatz schreiben zum Cannabisanbau, da kriegst du aber so eine Litanei direkt, wie man Cannabis anbaut. Und hast du natürlich alles wieder ausgehebelt. Nicht, dass ich das mal getestet hätte, aber ist ja legal in Deutschland, ja.
Gibt es denn schon Klagen, von denen man oder du schon weißt?
Ja, eine der größten von der New York Times aktuell gegen OpenAI. Die sagen genau das. Die sagen, hier ist KI nur deswegen so cool, weil ihr die ganzen News der New York Times drin habt. Dann gibt es, meine ich, auch eine Klage der GEMA gegen OpenAI. Es gibt die Authors Guild, also die Autoren in Amerika klagen gegen OpenAI. Da ist unter anderem der Autor von Game of Thrones drin, weil es gibt ganze KI-Nachfolgebände von Game of Thrones. Und da sagt der Autor, wie doof ist das denn? Die ganzen Kreaturen, die ich in meinem Kopf geschaffen habe dort, die dort eine Rolle spielen, die kann die KI jetzt mal so locker nachbilden und irgendwelche Folgeromane mir nichts, dir nichts schreiben? Warum kann sie das denn? Doch nur, weil sie vorher mit meinen Romanen gefüttert worden ist. Da gebe ich ihm schon recht. Ohne dem wäre das nicht möglich gewesen. Und das soll gerade überprüft werden, ob das so rechtens ist.
Ich bin ja ein Game of Thrones Fan. Ich habe die Bücher damals gelesen, bevor die Filme rauskamen oder die Serien. Ich habe jetzt gesehen, es kommt ein Spin-off über Arya Stark. Finde ich super. Okay, das ist so viel dazu.
Gab es nicht House of Dragon? War das nicht auch ein Spin-off?
Ist ja, doch auch stimmt. So eine House of Dragon läuft noch. Ich glaube, zweite oder dritte Staffel ist da durch. Aber ich habe jetzt irgendwo auf TikTok gesehen, dass ein Spin-off mit der Arya Stark kommt.
Ja. Ah, ja, cool.
Ja, vielleicht war es aber auch nur irgendein Fake-News-Teaser. Ich weiß es nicht. Ich habe es auf jeden
Fall.
Wer
weiß das in Zeiten von künstlicher Intelligenz schon?
Genau, wer weiß das. Christian, zum Abschluss. Beim Anwalt sagt man dann ja, mach mal das Schlussplädoyer. Ich würde dich gerne bitten, ein Schlussplädoyer zu halten mit dem Fazit zu dem ganzen Thema oder wie dein Fazit zu dem ganzen Thema lautet. Ganz ehrlich.
Ganz ehrlich, ich liebe KI, nutze sie jeden Tag und würde sie nicht mehr missen wollen. Auch wenn wir juristisch ein Auge drauf werfen sollten, glaube ich, dass wir Menschen noch lange die Oberhand bewahren werden, wenn ChatGPT nicht einmal weiß, beziehungsweise wenn Microsoft Copilot nicht einmal weiß, wer der Chef vom OMT ist, habe ich jetzt noch nicht so viel Sorge vor künstlicher Intelligenz.
Das ist ganz interessant. Ich muss jetzt, um das abzuschließen für heute, ich habe ja eben auch nochmal Perplexity getestet. Was Perplexity sagt, nachdem Copilot irgendjemanden zum OMT-Geschäftsführer gemacht hat, dann ChatGPTs Richtige geantwortet hat, hat Perplexity eine ganz andere OMT-Firma genommen und hat den Thorsten Frahm als ersten Vorsitzenden erkoren, der das seit 2020 leitet. Allerdings geht es um einen physiotherapeutischen Ansatzthema. Diese Firma gibt es tatsächlich auch. Zeigt mir nur, wir sind noch nicht präsent genug.
So viel zur Marke OMT, absolut, ja.
So ist das. Aber da fällt mir gerade ein, ich muss die Marke verlängern. Also in diesem Sinne, Christian, vielen, vielen Dank für die war sehr kurzweilig, hat wieder viel Spaß gemacht.
Klasse, danke dir.
Und wer Lust hat, zum Abschluss des heutigen Podcasts mit Christian, wer Lust hat, seinen Vortrag zu dem Thema von unserer Tool-Konferenz zu hören, der schreibt mich an unter info@omt.de. Ich schicke euch den Link. Wir haben die Aufzeichnung. Geht um die gleichen Themen, aber man sieht Christian im Gegensatz zum Podcast und man sieht auch seine Beispiele ein bisschen auf den Folien. Wer Lust hat, schreibt mich an. Ihr bekommt die Aufzeichnung von mir und von mir aus auch von allen anderen Vorträgen unserer KI-Konferenz, die vor ungefähr einem Monat stattgefunden hat. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao, Christian.
Ciao.